Lebensbilanz ohne Angst. Ich darf neu anfangen. Ich brauche nicht zurückschauen auf die Predigtreihe, das hat der Rolf vorhin schon getan in der Anmoderation. Ich finde allerdings, es ist eine Bewegung da, von mehr informativen Predigten und Gottesdiensten am Anfang, die ersten beiden. Ja, wir sind ohnmächtig, das haben wir gehört. Ja, es gibt eine Kraft jenseits von uns, die ist stärker als wir, das haben wir gehört. Aber letztes Mal sind wir schon in die Anwendungsschleife hingekommen. Ja, diese Kraft, da müssen wir auch Zugang für haben. Die soll doch wirksam werden in unserem Leben. Und wenn wir jetzt das Anspiel so gesehen haben, dann haben wir verstanden, diese Kraft soll auch wirksam werden in den Bereichen unseres Lebens, wo wir uns besonders ohnmächtig wissen, nämlich kommen wir auf den Bereich der Sünde zu sprechen. Das ist das Thema heute. Freiheit von Sünde. Ich darf neu anfangen, um es positiv auszudrücken. Eigentlich nicht ein Teil der Predigt, aber ich habe eine Mail bekommen, die möchte ich euch gerne vorlesen. Vorgestern war es von dem Präsidenten unseres Gemeindebundes. Das Thema dieser Mail war, ihr habt es alle mitbekommen, der Vorfall vom letzten Samstag, die Landesbischöfin von Hannover ist erwischt worden, weil sie fahruntüchtig war aufgrund von Alkohol. 1,54 Promille, das ist viel zu viel. Da darf man kein Auto anrühren. Und unser Bundespräsident, der Präsident unseres Bundes, schreibt: Meine Hochachtung gilt in diesen Tagen Margot Kessmann. Sie hat einen schweren Fehler begangen. Aber ihre Entschuldigung und ihr Rücktritt zeigen Gradlinigkeit. Damit ist sie ein Vorbild, wie man auch auf Versagen reagieren kann. Eben nicht so wie oft üblich mit Vertuschungen und Erklärungen. Für die evangelische Kirche ist der Rücktritt ein herber Verlust. In ihrer öffentlichkeitswirksamen Präsenz hat Margot Kessmann auch für uns andere Evangelische mitgesprochen. Ihre mutige und klare Stimme wird fehlen. Gleichzeitig ist dieser Rücktritt aber auch ein Gewinn, an Glaubwürdigkeit nämlich. Hier klebt jemand nicht an seinem Amt, bleibt sich selbst und seiner Botschaft treu. Wir lernen daraus, wenn jemand schuldig wurde, dann sollte und kann er dazu stehen. Die Schuld bekennen und ehrlich bereuen. Wir müssen das Versteckspiel der Vertuschung und des Schönredens nicht mitspielen. In so einer Situation dürfen wir mit der Gnade Gottes rechnen, der vergibt. Der christliche Glaube steht für die Chance des Neuanfangs, weil er die Schuld ernst nimmt. Ebenso aber auch die Kraft der Vergebung. Das ist unsere Botschaft in einer Gesellschaft, die da gnadenlos ist. Deswegen wird ja Versagen so häufig vertuscht oder kleingeredet. Es fehlt eine Kultur des Scheiterns. Es gibt die Möglichkeit, nach echter Buße neu anzufangen und neu Vertrauen aufzubauen. Wir brauchen nicht nur in unserer Gesellschaft, sondern auch in unseren Gemeinden eine Kultur des Scheiterns. Unser Glaube darf nicht dazu genutzt werden, Menschen ein schlechtes Gewissen zu machen. Christliche Ethik darf nicht zu einem Sündenvermeidungsstress werden, der jegliche Glaubens- und Lebensfreude erstickt. Wir sind keine Heiligen, wir bleiben Sünder. Sünde einzugestehen und Vergebung zu empfangen, sollte auch in unseren Gemeinden selbstverständlicher sein. Wenn Gott uns die Schmerzen ehrlicher, geistgewirkter Selbsterkenntnis zumutet, dann um uns zu befreien und aufzurichten. Echte Glaubens- und Lebensfreude kann sich da entfalten, wo Gott vergibt und befreit und Menschen dies vermitteln. Das ist die Botschaft des Rücktritts von Margot Kessmann. Schuld ist zu bekennen und die Gnade Gottes zuzusprechen und anzunehmen in unserem Leben und in der Gemeinde. Gott segne dich, hatte mich persönlich angeschrieben, Gott segne sie. Hartmut Riemenschneider. Ich finde, das ist schon ein ganz wichtiger Teil, eigentlich eine Vorwegnahme meiner Predigt, weil genau das eben auch so wichtig ist, können wir es uns leisten, zu scheitern in einer christlichen Gemeinde? Oder haben Menschen den Eindruck, Hier sind lauter Heilige, die vermeiden jede Sünde, denen passiert nie wirklich etwas Gravierendes. Resümee, hier passe ich nicht hinein. Wenn du ein Sünder bist, willkommen. We are all sitting in one boat, wie einer mal gesagt hat. Heute geht der Februar zu Ende. 28. Februar. Eigentlich schade. Februar ist so ein schöner Monat. Was? Oh, ich finde nicht. Also, es ist ein toller Monat, nicht nur wegen der tollen Tage. Ich habe viele, viele Gründe gefunden, warum der Februar ein toller Monat ist. Es wird immer wärmer. Also, heute ist es wärmer als vor 4 Wochen. Die Tage werden immer heller, und zwar jeder einzelne Tag im Februar ist heller als der Tag davor. Die ersten Schneeglöckchen, die Winterlinge, die Krokusse bei uns innerhalb von 48 Stunden im Garten. Taschengeldbezieher unter uns müssen nur 28 Tage mit den Euros auskommen. Dann gibt es Nachschub. Und das Allerbeste habe ich in Wikipedia gefunden. Ihr wisst, meine Lieblingsseite im Internet. Bei den Römern war der Februar der letzte Monat im Jahr. Deswegen ist er auch so kurz. Das ist so ein Dazwischenschaltmonat. Der Monat des Aufräumens und des Großreinemachens. Wer räumt gerne auf? Nicht so arg viele. Aber wenn man es geschafft hat, ist es toll. Ich gehöre auch nicht zu den gerne Aufräumern. Es ist nicht meine Lieblingsbeschäftigung, aber wenn es geschafft ist, ist das nicht ein tolles Gefühl? Wir haben neulich Sperrmüll gehabt. Was war das schön, als dieser ganze Schrott endlich weggekommen ist? Nicht? Also man stelle sich vor, oh, die alte selbstgeschmiedete Blumenbank von Onkel Hans Erich, die 40 Jahre im Wohnzimmer gestanden hat und ungefähr die Hälfte vom Platz weggenommen hat, endlich raus. Der geerbte Schrank von der Uroma aus den frühen 60er Jahren, endlich raus. Da hat man wieder Platz, man kann durchatmen. Man muss sich nicht mehr für seine Wohnung schämen, man kann einladen, man darf neu anfangen. So ein Hausputz hat auch unsere Seele nötig. Ganz bestimmt. Und darum geht es, um das Loslassen der Schuld, um ein reines Gewissen. Warum machen wir eigentlich aus Schuld so ein Thema? Überall sonst wird nicht von Schuld gesprochen, wenn dann von der Schuld des anderen, aber nicht von der eigenen. Warum machen wir so ein Thema um ein reines Gewissen? Warum machen wir aus der Schuld so ein Thema? Der Spiegel bringt eine Nummer zum Thema Sünde, zum Thema 10 Gebote, und die Quintessenz ist, ja, Sünde, das ist ein Exportschlager des christlichen Glaubens und des Judentums. Tolle Erfindung, sehr erfolgreich, aber eben auch entbehrlich und manchmal sogar schädlich. Wirklich? Eine Auswirkung der Sünde ist das schlechte Gewissen, und es findet sich überall auf der Welt, egal ob jemand christlich geprägt ist oder nicht. Das kann krank machen. Das kann man überall in den Psychiatrien beobachten. Es gibt Psychiater, die behaupten, dass wahrscheinlich 70% der Klinikpatienten heute noch entlassen werden könnten, wenn sie nur wüssten, wie sie ihr Schuldproblem lösen könnten. Schuld ist ein Klebstoff. Schuld verklebt uns mit unserer Vergangenheit. Und wir kommen nicht los, da ist dieser Klebstoff. Und bevor man nach vorwärts stürmen will und merkt, man bleibt hängen, da ist was, bin mit was verbunden, mit dem ich aber nicht verbunden sein will, bevor man vorwärts stürmt, ist es gut, einmal zur Stille zu kommen, zu überlegen, wie komme ich los von meiner Vergangenheit? Wie kann der Kleber aufgelöst werden? Wie werde ich den Klotz los? Ein Wort aus einem Psalm, Psalm 32, übrigens geschrieben von einem Sünder. Freuen dürfen sich alle, denen Gott ihr Unrecht vergeben und ihre Verfehlungen zugedeckt hat. Freuen dürfen sich alle, denen der Herr die Schuld nicht anrechnet und deren Gewissen nicht mehr belastet ist. Da schreibt einer, aus Erfahrung. Also selbst die, die an der Bibel geschrieben haben, die sind Sünder und die haben erfahren, wie das ist, wenn man Sünde wieder los wird. Und deren Gewissen nicht belastet ist. Habt ihr ein unbelastetes Gewissen? Wie viele Menschen begegnen uns, die wohl ein unbelastetes Gewissen haben? Conan Doyle, Sir Arthur Conan Doyle, fast nicht bekannt mehr so unter uns, aber das war der Erfinder von Sherlock Holmes. Der hat die Sherlock Holmes Romane geschrieben. Im vorvergangenen Jahrhundert hat er gelebt in England. Der war nicht nur ein guter Autor, sondern auch ein Spaßvogel. Und er spielte den fünf prominentesten Männern seines Landes einen Streich. Er schickte jedem einen anonymen Brief folgenden Inhalts. Nur ein paar Worte, ganz ohne und anonym, ja. Alles ist rausgekommen, fliehen Sie sofort. Die fünf hatten innerhalb von 24 Stunden das Land verlassen. Merke, we are all sitting in one boat. Wahrscheinlich haben sie sich in einem Schiff wiedergefunden damals. Was machst du denn hier? Och, ich mach mal eine Reise. Weil wir alle in einem Boot sitzen, gehört die Bitte um Vergebung in unser Gebetsleben hinein. Also mir ist aufgefallen, das haben wir uns ja nicht ausgesucht, dass wir Sünde so ein Thema draus machen. Unser Herr, auf den wir uns berufen als Christen, der macht ein Thema draus. Denn als der seinen Freunden das Beten beigebracht hat, kommt die Bitte um Vergebung der Sünden genau da drin vor. Das ist das Modellgebet der Christen, des Vaterunser, und vergib uns unsere Schuld, kommt immer vor. Jesus selber, er ist schuld. Er macht deutlich, red nicht drum herum. Es ist lebenswichtig, es ist eine Verarmung unseres Gebetslebens, wenn die Bitte um Vergebung raus ist. Nun ist natürlich diese Bitte und vergib uns unsere Schuld, die ja Bärchen auch gekannt hat, sehr allgemein gesprochen. Ist ja auch klar, weil es ein Modellgebet ist. Da kann man nicht alles drunter fassen, wenn es für alle gelten soll und für alle Generationen, für Frauen, für Männer, für Kinder, für Alte. Es ist nicht so gemeint, dass es runtergeleiert werden soll und absolviert werden soll. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Es ist gemeint, dass wir unsere Schuld loswerden sollen, also Befreiung erleben sollen. Wie werde ich meine Schuld los? Dazu ist nötig, dass wir die Dinge beim Namen nennen. Vorher noch uns selbst überhaupt erst einmal klar werden, wo genau wir Vergebung brauchen, dass wir nicht so allgemein beten und vergib uns unsere Schuld. Darum der erste Punkt, Ziel. Da sind einige gestolpert, auf dem Blatt steht Ziel. Es ist nicht die Anweisung an einen Revolvermann, ein Lebenslicht auszublasen, sondern natürlich ein Lückentest, wie wir es gewohnt sind. Bilanz. Ziehe Bilanz. Das ist die Lösung. Dazu gönn dir eine stille Zeit. Das ist typisch für die Sünde, so wie ich sie erlebe. Wahrscheinlich wird es euch auch nicht anders gehen, dass die Sünde so in einem Nebel daherkommt. Es ist so ein allgemeines Gefühl der Scham da, der Unfreiheit, ohne dass man das so aus dem Ärmel heraus benennen könnte. Vielleicht hätte Dietmar oder wie auch immer, hätte man ihn darauf angesprochen, was ist eigentlich für eine Sünde in deinem Leben, das gar nicht so sagen können. Erst auf dem Kopf zu wurde ihm das klar. Ziehe Bilanz. Bilanz heißt den Nebel wegblasen, dass die Sünde benennbar, dass sie definierbar ist. Dazu gönn dir eine stille Zeit. Ich hoffe, dass jeder so seine stille Zeit hat, möglichst regelmäßig. Und da hat ja jeder so seine Art, wie er diese Zeit verbringt. Das kann man ganz unterschiedlich füllen, mit Gebet, mit Lobpreis, die meisten vermutlich mit Bibellese. Wehe, wir haben eine Monokultur, dass immer alles gleich abläuft. Eine Möglichkeit wäre doch, einmal Bilanz zu ziehen. Einmal eine stille Zeit dafür zu benutzen, sich zu überlegen, wo ist Sünde, wo ist Verfehlung in meinem Leben? Und das ganz klar für sich zu machen. Wie kann man Bilanz ziehen? Ganz kurios. Ich habe in einer Zeitschrift ein Beispiel gefunden, in der Zeitschrift Aufatmen, in der neuesten Nummer. Da berichtet ein Christ darüber, dass er einen Rosenkranz betet. Aber keinen katholischen Rosenkranz, natürlich nicht, den Aufatmen, nein, sondern einen evangelischen Rosenkranz. Also das ist so eine Kette mit Perlen und dann betet er sich durch die 5 Hauptstücke des kleinen Katechismus von Martin Luther. Erstaunlich, dazu gehören die 10 Gebote. Also er betrachtet die 10 Gebote und macht aus der Betrachtung jedes Gebots ein Gebet. Und das fand ich sehr interessant. Mithilfe dieser Gebetskette zieht er so seine tägliche Bilanz, warnt aber auch davor, daraus wieder so eine Leier zu machen. Und er sagt, es gibt Zeiten, wo er ganz ohne diesen Rosenkranz seine stille Zeit gestaltet. Er zieht Bilanz. Einem anderen ist es eine Hilfe, es schriftlich zu tun. Die Gedanken klären sich, wenn sie durch einen Kugelschreiber fließen. Benötigt wird ein Stift und ein Notizblock und oben drüber die Frage, was läuft bei mir falsch? Weswegen fühle ich mich schuldig? Was tut mir leid? Was sind die Fehler in meinem Leben, die ich ändern müsste? Wichtig ist immer, es sollte konkret werden. Wie gesagt, der Nebel muss weg. Im Schutz des Nebels herrscht König Sünde, der Herr der Ringe über uns. Wir spüren nur seltsam unbestimmte, ungute Gefühle. Aber Gefühle sind nur bei den Hörnern zu packen, wenn man benennt, was eigentlich die Ursache dieser Gefühle sind. Im Klagelieder, wer es finden möchte, steht in der Bibel an einer etwas seltsamen Stelle, nämlich zwischen dem Propheten Jeremia und Hesekiel. Da stehen die Klagelieder. Klagelieder 3, Vers 40. Prüfen wollen wir unsere Wege und erforschen und umkehren zu dem Herrn. Und dann ein Psalm. Ich weiß, jemand von uns hat diesen Psalm als Lieblingspsalm, 139, Verse 23 bis 24. Auch ein Gebet um Entwicklungshilfe sozusagen bei Gott. Durchforsche mich, Gott, sieh mir ins Herz, prüfe meine Wünsche und Gedanken und wenn ich in Gefahr bin, mich von dir zu entfernen, dann bring mich zurück auf den Weg zu dir. Grundvoraussetzung ist nicht nur ein Notizblock und ein Stift, wenn man es schriftlich machen möchte. Grundvoraussetzung ist Ehrlichkeit und Schonungslosigkeit und auch eine ganze Portion Weisheit. Denn aufgepasst, denn der zweite Punkt heißt übernimm. Was denkt ihr? Oh ja, das ist gut. Danke für die Hilfe. Übernimm die Verantwortung für deine Verfehlung. Davor kommt allerdings, sortier auch aus. Denn die Sünde, ich stelle mir vor, wie eine Horde von Feinden, gefährlichen, irgendwelchen barbarischen Feinden mit Schwertern und so. Und im Nebel kommen sie so ran. Dann wird der Nebel weggeblasen und wird allerdings deutlich, es sind nicht nur diese wilden Barbaren, da sind auch andere Kreaturen, die als Geiseln mitgenommen sind. Und die gehören aussortiert. Gegen die brauchen wir nicht kämpfen. Die müssen wir aussortieren. Das ist auch ganz wichtig. Gott, der Herr, gab dem Menschen den Verstand, damit er seine innersten Gedanken und Gefühle überprüfen kann. Dieses kritische Überprüfen ist ganz wichtig. Damit wir das überhaupt können, müssen wir uns klar machen, was von all dem, was uns belastet, was uns unfrei macht, uns überhaupt belasten darf. Es darf uns nicht alles belasten. Es ist nicht alles Sünde, wofür wir uns schämen. Die innersten Gedanken und Gefühle muss man nicht nur registrieren und erfassen, man muss sie auch prüfen. Ist das wirklich alles Sünde, was mich im Gewissen auch belastet? Oder verklagen mich tatsächlich nur meine eigenen Gedanken? Oder das, was ich ungewollt und unhinterfragt an Werten und Vorstellungen übernommen habe. Es braucht auch Weisheit dazu und Schonungslosigkeit. Beides immer zusammen. Ich kann nicht eins von beiden wegnehmen hier. Was ganz ehrlich nicht Sünde ist, gehört auch nicht in das Gebet, vergib uns unsere Schuld hinein, sondern an einer ganz anderen Stelle vom Vater unser gehört das hinein, in das Gebet und erlöse uns von dem Bösen. Jesus hat sich endlos mit den Pharisäern herumgeschlagen. Immer wieder. Warum? Weil sie den Menschen Lasten auferlegt haben, die sie selber nicht bereit waren zu tragen. Sie erfanden einfach Regeln dazu, die den Menschen das Leben schwer machten. Nicht alles, wofür wir uns schämen, ist Sünde. Es sind oft einfach Begrenzungen, Defizite, die jeder von uns nun einmal hat. Uns passieren dumme Sachen. Da fühlen wir uns schlecht, auch wenn es keine Sünde war. Weil wir uns vielleicht nur lächerlich gemacht haben. Die Sünde daran ist wahrscheinlich nur der Stolz, dass wir dachten, wir dürften uns keine Blöße geben. Ja, das ist dann wirklich eine Sünde. Wir müssen nicht sein wie Gott. Wir sind nicht wie Gott. Wir dürfen dazu stehen, dass wir Menschen mit unseren Grenzen sind. Wir sind nur Menschen. We are all sitting in one boat. Das habe ich ganz bewusst genommen, diesen Satz, weil der so deutlich macht, was hier gemeint ist. Wer so etwas sagt, bekennt, dass seine Englischkenntnisse begrenzt sind. Und das ist ein wunderbares Bekenntnis. Ich habe eine Hochachtung vor diesem Mann, der diesen Satz sagte. Begrenzte Englischkenntnisse, na und? Schließlich müssen die Dolmetscher doch auch was zu tun haben. Schämen Sie sich nicht, Herr Oettinger. Gehen Sie tapfer Ihren Weg. Jesus will uns solche Lasten abnehmen, damit wir Ruhe finden. Bei ihm dürfen wir auch Mensch sein. We are all sitting in one boat. Oder we are all in one boat. Ich glaube, das ist richtiger zu sagen, oder? Ja, wer hat das nicht? Nee, das frage ich jetzt nicht. Das ist gemein. Wir sitzen alle in einem Boot. Allerdings bleibt fast immer auch ein Bodensatz von Sünde übrig. Dinge, die wir getan haben, Dinge, von denen wir wussten, dass sie nicht richtig waren, wir hätten sie nicht tun dürfen und wir haben sie doch getan. Wir haben auch viele Dinge unterlassen. Ja? Wer weiß, Gutes zu tun und tut es nicht, dem ist es Sünde, sagt Jakobus in seinem Brief. Wir müssen Verantwortung übernehmen, sagt nicht, das ist, naja, es ist schon ein bisschen länger her und es hat eigentlich so gut wie verjährt. Das war auch bloß mal so eine kurze Zeit so und außerdem machen das ja auch überhaupt alle. Wir sollten es nicht wegdiskutieren und nicht herunterspielen. Sag nicht, das ist keine große Sache. Wenn es nichts Großes war, warum denkt man dann noch 20 Jahre später dran? Das kann auch gar nicht sein. Schiebe es nicht anderen in die Schuhe. Man sagt immer, naja, meine Ehe ist schuld, mein Ehepartner. Also wenn ich den wechsle, dann geht es gleich viel, viel besser. Der bringt mich immer auf die Palme. Oder Wechsel des Wohnorts. Dann wird schon alles gut, wenn ich nur weg bin aus diesem schrecklichen Nest. Aber das Problem ist, wo ich auch hingehe, da bin ich selber immer mit dabei. Und der Klebstoff, der mich mit der Sünde verbindet, der ist auch immer noch da. Und meine Sünde auch. Die anderen haben das meiste zu verantworten. Also zu 80% sind meine Eltern aber schuld, dass mir das und das unterlaufen ist. Das mag sein. Aber Gott macht dich für die restlichen 20% verantwortlich. Um die lass uns reden. Es mag wohl zum größten Teil Schuld der anderen sein, aber was ist mit dem Rest, der auf mein Konto geht? Wenn wir behaupten, wir seien ohne Schuld, dann belügen wir uns selbst. Und die Wahrheit ist nicht uns. In uns, schreibt Johannes in seinem Brief. Das bedeutet, wer das sagt, der lebt in einer so seiner eigenen Welt des Selbstbetrugs. Machen wir Bestandsaufnahme, ziehen wir Bilanz und übernehmen die Verantwortung. Vorschlag um Vergebung.
Bitte.
Bitte. Noch mehr? Wem bitten? Ja, danke. Ah, ja, ich freue mich über euch. ist so schön, hier zu sein. Bitte Gott um Vergebung, wenn wir aber unsere Verfehlung eingestehen. Also wenn wir nicht mehr sagen, wir haben keine Sünde, sondern wenn wir sie eingestehen, können wir damit rechnen, dass Gott treu und gerecht ist. Er wird uns dann unsere Verfehlung vergeben und uns von aller Schuld reinigen. Da müssen wir eigentlich jedes Wort unterstreichen, weil jedes Wort so wichtig ist hier. Von aller Schuld wird er uns reinigen. Das ist, empfinde ich so wie eine Zusatzinfo zu der Bitte aus dem Vater unser und vergib uns unsere Schuld. Sozusagen sowieso ein Sternchen dabei und unten Fußnote. Wenn wir es eingestehen, können wir uns darauf verlassen, hundertprozentig. Unser Vater im Himmel, der vergibt uns. Er wird es uns vergeben. Wie macht man es richtig? Wie macht man das? Gott um Vergebung bitten. Wie geht das? Wir brauchen nicht betteln, wir brauchen keinen bestimmten Ton, so weinerlichen Ton so auflegen, so irgendwie, dass es so richtig demütig Gebet und zerknirscht klingt. Wir brauchen nicht verhandeln mit Gott. Ja, Gott, wenn du mir vergibst, dann mache ich das und das. Wir brauchen ihn nicht bestechen. Wir brauchen es einfach nur eingestehen. Herr, du weißt. Und ich stimme dir zu. Ist wahr. Ich gestehe es dir ein. Hinweis auf den zweiten Gottesdienst habe ich mir notiert. Da hatte ich gesagt, wer zu Gott kommen will, muss glauben. Vertrauen, dass er treu und gerecht ist, dass er vergeben will und kann. Wenn wir bekennen, dass wir gesündigt haben, dann kann ich eins versprechen, wir werden Gott kennenlernen. Wir werden nämlich seine Treue entdecken. Er vergibt unsere Sünde und er reinigt unser Gewissen. Es wird Befreiung stattfinden. Wenn wir sagen, Gott, du hast vollkommen recht, ich habe verkehrt gehandelt, war nicht gut. Das ist genau das, was Bekennen bedeutet. Es bedeutet einfach, Gott, du hast recht, ich lag daneben. Mit Gott übereinstimmen, das ist die Grundlage. So ist Gott. In dem Propheten Jesaja lässt er ausrichten, eure Verbrechen sind rot wie Blut, weiße Winterlandschaft. Weiße Winterlandschaft, alles schneeweiß. Und da ist ein Blutfleck, da ist ein Mord geschehen. Und man kann diesen roten Fleck nicht wegmachen. Der ist da, der prangt da in der Landschaft. Aber Gott kann es wegmachen. Er macht das so weg, dass keine DNA-Spur, nichts mehr da ist. Eure Verbrechen sind rot wie Blut und doch können sie weiß werden wie Schnee. Ich nenne diesen Vers den Waschpulververs. Die Waschmittelreklame prahlt damit, ich glaube, sie prahlte damit, muss ich sagen, heute geht XY wäscht so weiß, weißer geht nicht. Ich frage jetzt nicht, welche Waschmittelreklame das war, es gab es mal, ne? Aber heute nicht mehr. Wäscht so weiß, weißer geht's nicht. Das ist genau der Vers. Gott sagt, egal was für ein Fleck es ist, ich kann ihn auswischen. Toll. Und viertens, danke. Und vergib dir selbst. Im Römerbrief schreibt der Apostel Paulus, alle sind schuldig geworden, alle ohne Ausnahme. Selbst jeder Friedensnobelpreisträger, jeder gute Mensch, der verehrt wird von allen, jetzt stellt euch irgendeinen vor, den ihr bewundert für seine Güte, sündig, schuldig geworden, alle. Manche fühlen sich sehr allein, weil sie denken, nein, also so eine Sünde, das hat kein anderer. Das ist halt, da bin ich ganz allein. Alle sind schuldig, wir sitzen in einem Boot. Liebe, Mörder, Diebe und Ehebrecher. Wir haben doch nicht nur so einen unbestimmten Sündenbrei, sondern wir haben ganz bestimmte Sachen auf dem Kerbholz. Wem wollen wir eigentlich was vormachen? Wem wollen wir eine Show abliefern? Niemand ist vollkommen. Wir haben alle Mist gebaut. Wir haben alle Fehler gemacht. Niemand ist gerechter als andere. Wir haben alle unterschiedliche Probleme, ganz verschieden. auf unterschiedlichen Gebieten, aber alle gleich ernst. Wir sind alle schuldig geworden, aber Gott erklärt uns für nicht schuldig, wenn wir an Jesus Christus glauben, der unsere Schuld wegnimmt. Wie vergibt Gott? Wie vergibt Gott? Vorschlag, wie macht er das? Ja. Was? Bedingungslos. Sofort. Jetzt zapp ich mal durch, weil ich will wissen, ob das auch dabei ist. Großzügig. Also ich finde, das ist da drin, oder? Großzügig, da ist es drin. Ja, warten wir mal. Er vergibt sofort. Er wartet nicht. Er wartet nicht. Er sagt nicht, das müssen wir erst mal gucken, wie sich die Dinge entwickeln bei dir. Er wartet nicht. Im selben Augenblick, wo wir den Schritt tun, haben wir die Vergebung. Er lässt uns nie warten. Er spannt uns nicht auf die Folter. Menschen tun das, aber Gott nicht. Er vergibt uns großzügig. Er nimmt unsere Schuld ganz großzügig weg. Wir haben das nicht verdient. Wir haben nichts dafür getan. Wir können uns das nicht erarbeiten. Es ist vollkommen kostenlos. Selbst mit einem schlechten Charakter darf man zu Gott kommen und sagen, ich habe schlechten Charakter. Bitte vergib mir. Reinige mich. Er vergibt vollständig. Er wischt alles aus. Es gibt keine Verurteilung für die, die mit Jesus Christus verbunden sind. Das ist auch einer meiner Lieblingsverse. Also den beziehe ich gerne auf mich. Alle Anklagen schweigen. Ich bin von Gott gerechtfertigt, bin frei. Das ist toll. Ohne Verurteilung leben. Ich lasse mein Konto vor Gott nicht erst anwachsen. Ja, so, ich komme langsam zum Schluss. Wie geht es weiter? Das war eine Information, diese Predigt. Auch nur eine Information, noch nicht die Anwendung. Das Wichtigste an diesem Gottesdienst war nicht das Anspiel vorhin, war auch nicht der Lobpreis, nicht unser Blasen oder die Infos. Das Wichtigste an diesem Gottesdienst ist das, was danach kommt. Die Anwendung, nichts auf die lange Bank schieben. Das ist nämlich einer der Stolpersteine, einer der Gefahren. Man nimmt so eine Predigt mit nach Hause und denkt, ja, war mehr oder weniger gut, waren ein paar kritische Punkte dabei, aber ja, so sagen wir mal 2 bis 3 und damit hat sich's. Integrier das, was du gehört hast, heute in deine nächste stille Zeit. Wenn ausreichend Vertrauen in deiner Kleingruppe da ist, sprecht über eure Erfahrung. Wenn nicht ausreichend Vertrauen da ist in der Kleingruppe, was keine Kritik an der Kleingruppe ist, sondern was ich einfach für ganz menschlich halte, man mag sich nicht gleich jedem so offenbaren, dann entscheidet, wie weit es gut ist, in die Details zu gehen und haltet Ausschau nach einem Menschen, mit dem ihr reden könnt. Das ist ein Riesenschritt, das sagt sich so leicht in dem Grundsatz. Letzter Teil, Rolf hat es vorhin vorgelesen, den Wortlaut ist mir nicht mehr ganz so gegenwärtig.
Ich prüfe mich ehrlich in Bezug auf meine Fehler, ja, und gestehe sie mir, Gott und einer Person meines Vertrauens
an. Und einer Person meines Vertrauens an. Die Person musst du erstmal finden. Das ist gar nicht so einfach. Und bevor wir uns überfordern mit einem Riesenschritt, lass uns einen kleinen Schritt und gehen und überlegen, welche Person könnte dies sein oder welche Person könnte dies werden. Ich weiß, es gibt Leute unter uns, die sind total integriert in der Gemeinde, aber die sagen mir, ich bin zwar überall dabei, aber über solche Dinge habe ich keinen, mit dem ich reden kann. Da ist Entwicklungsbedarf. Unsere Gemeinschaft, die wir gerne für unser Plus halten, müssen wir aufpassen, dass es nicht nur Geselligkeit ist. Und dieser Gedanke ist mir dann noch gekommen, wir sollten uns auch selber prüfen, ob wir eigentlich so eine Person wären, der man sich anvertrauen würde. Bin ich so jemand? Um es den anderen leichter zu machen? Halte ich dicht? Kann ich zuhören? Bin ich sparsam mit Ratschlägen? Und möchte ich aufbauen? Möchte ich ein mutmachendes Wort sagen? Und bin ich auch bereit, selber ehrlich zu sein? im Gegenzug zu der Ehrlichkeit, die jemand mir gegenüber offenbart. Dazu braucht man Mut. Ich kannte einen Mann, der hatte diesen Mut nicht und es hat ihm sein Leben gekostet. Er war, ich nenne ihn mal M, M war 30, er war unglaublich begabt, ein ganz lieber Kerl. Er war ein hinreißender Puppenspieler, der konnte Puppen spielen, da waren die Kinder einfach hin und weg. Aber es war eine seltsame Unstetigkeit in seinem Leben. Er geriet immer wieder in depressive Phasen hinein und seine Ehe war eine einzige Dauerkrise. Ihm wurde ein Job als Vertreter angeboten mit einem Dienstfahrzeug, damals auch schon mit Autotelefon, das war was ganz Besonderes. Und er nutzte das Auto für ziellose Fahrten kreuz und quer durch Deutschland. Am Schluss verlor er den Arbeitsplatz und eines Tages ging er in den Wald und erhängte sich. Nach seiner Beerdigung kam heraus, er hatte einen Menschen umgebracht. Irgendwann in seiner Vergangenheit hatte er einen Menschen umgebracht, aber er hatte niemanden, dem er das gesagt hatte. Sünden sind dazu da, um sie loszuwerden. Und ich möchte euch Mut machen, dass ihr diese Schritte nicht nur versteht, sondern sie geht. Amen.